Hallo zusammen. Bevor die Folge losgeht, noch eine ganz wichtige Terminerinnerung. Den solltet ihr euch alle nochmal aufschreiben, den Termin. Am 5. November, das ist kommende Woche Dienstag, da gibt es einen Jugendstammtisch zum Thema Jugendschutz. Und dort wird Katja Schlenkermann-Pitz da sein, zusammen mit Cornel Müller. Das ist alles online. Und da geht es vor allen Dingen, wie gesagt, Thema Jugendschutz, aber auch nochmal um das Jugendschutzprädikat, das ja auch Pflicht für alle Vereine bis Ende nächsten Jahres sein wird. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt sagt, okay, Jugendschutz, wir sind gut aufgestellt, geht da vielleicht trotzdem nochmal hin, denn man kann nie gut genug aufgestellt sein für den Jugendschutz. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann meldet euch bei Cornel Müller, unserem Jugendvorsitzenden, bei cornel.müller@tnw.de. Ansonsten auf der TNW-Website findet ihr auch nochmal dazu alle Infos. Es geht los am 5. November, 19 Uhr, ist online via Teams. Ihr bekommt dann den Link auch dort zugeschickt. Und es wäre wirklich gut, wenn da viele dran teilnehmen, denn die nächste Folge, die nach dieser Folge kommen wird, ist mit Katja Schlenkermann-Pitz. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, dass es noch nicht so viele Vereine gibt, die ein passendes Jugendschutzkonzept eingereicht haben und dementsprechend das Jugendschutzprädikat auch verliehen bekommen haben. Also da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Also meldet euch einfach bei Cornel und nehmt daran teil. Da könnt ihr Fragen stellen, Infos bekommen und alles Weitere findet ihr dann auch in 2 Wochen in der neuen Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge mit unserem Europameister im Rollstuhltanzen, Erik Machens, und seiner Co-Trainerin Selina Frank. Und damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur nächsten Folge vom Parkett ans Mikro. Ja, ich hatte es letzte Folge ja schon angekündigt. Diese Woche haben wir einen Rollstuhltänzer zu Gast und ich habe mir nicht nur einen Rollstuhltänzer eingeladen, sondern dazu auch noch einen passenden Fußgänger. Die zwei sind Trainer von Rollstuhltänzern und ich hoffe, dass sie bei uns sehr viel mitgeben können und erzählen können, was sie so für Erfahrungen im Rollstuhltanzen gemacht haben. Denn es ist gar nicht zu unterschätzen, was es für eine große Community im Rollstuhltanzen nämlich auch gibt. Und ich darf begrüßen bei uns Selina Frank und Erik Machens. Hallo ihr zwei.
Moin.
Moin.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir das hier zusammen machen dürfen. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir auch diesen Bereich des Tanzsportes abdecken. Und ich bin da auch Erik sehr dankbar, dass er direkt gesagt hat, so, wenn wir das machen, dann will ich auch jemanden, einen Fußgänger dabei haben. Denn das ist ja quasi noch die andere Seite des Rollstuhltanzens. Und da bin ich auch froh. Danke, Selina, dass du da dich bereit erklärt hast, auch hier bei so einem Podcast mal mitzumachen. Auch wenn wir nicht groß sind, aber es hören ja doch schon einige Leute zu. Also da trotzdem danke, dass ihr das so bereitwillig ohne Probleme habt einrichten können, dass wir jetzt ein bisschen über euch sprechen können. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Da musst du Erik danken. Das war, dass er dich eingeladen hat quasi mit dazu. Das war...
Ja. Und ich muss dir danken, nicht? Also schön, dass wir dabei sein dürfen.
Ja, auf jeden Fall. Erik, erstmal zu dir. Du sitzt im Rollstuhl bist Rollstuhltänzer. Wie bist du denn zum Tanzen gekommen? Erzähl das mal ein bisschen. Wie ist das überhaupt passiert? Also, dass du überhaupt mit Tanzsport in Berührung gekommen bist.
Ja, das ist eine recht lange Geschichte. Ich habe ja im Jahrgang 83 bin ich geboren. Eine der ersten, glaube ich, Inklusionssozialisationen, nicht? Mhm. Dass ich regelbeschult werden konnte durch Einsatz meiner Eltern. Besonders meiner Mutter hat sich da sehr, sehr für eingesetzt, weil da doch sehr, sehr viele Bedenken waren auf Seiten des Kindergartens oder der Schule. Später dann halt auch setzte sich das ansatzweise zumindest fort im Studium. Durch diese Regelbeschulung, da bin ich ein totaler Fan von, nicht? Weil die gibt uns natürlich als Rollstuhlnutzenden, für die ich jetzt hier in erster Linie natürlich sprechen kann, die Möglichkeit, überhaupt auch eine Chance zu haben, auf den allerersten Arbeitsmarkt zu kommen. Und insofern habe ich das natürlich sehr begrüßt. Es bringt aber natürlich auch einige Herausforderungen mit sich. Und die Herausforderungen, die habe ich, glaube ich, erst Jahre nach meiner Schulzeit dann wirklich langsam Stück für Stück verstanden, dass man halt immer irgendwo so ein bisschen wie der Quotenrollstuhlnutzer ist, nicht? An so einer Schule. Das war halt auch immer so. Ich war immer der Einzige und dementsprechend fehlt da so ein bisschen die Peer Group. Oder ich glaube, das hemmt auch Menschen in ihrer Entwicklung, weil sie gar nicht so sehr entdecken können, was steckt denn überhaupt in ihnen. Zumindest ging es mir rückwirkend so. Ich war halt stets vom Sportunterricht befreit. Glücklicherweise hatte ich stets auch Sportlehrer und Lehrerinnen, die dann aber immer wieder bemüht waren, mich, obwohl ich keine Note bekommen habe, mich da mit einzubinden. Aber zum Beispiel als meine beiden Geschwister, meine große Schwester und mein gleichaltriger Bruder dann in die Tanzschule gegangen sind, gab es für mich kein Angebot. Und als junger Mensch, wenn das, gewöhnst du dich ja halt daran, ne? Du kennst es halt nicht anders und es gibt für dich halt kein Angebot. Das macht natürlich etwas mit der Entwicklung, weil man sich gar nicht so selber entdecken kann. Und jetzt komme ich zum Punkt, wie ich so zum Tanzsport gekommen bin. Irgendwann hat mich mein Englischlehrer aus der St. Ursula-Schule, Grüße an den Herrn Schneider an dieser Stelle, auf ein internationales Austauschprojekt eingeladen. Und da gab es mal wieder so eine Party. Ich war Teenie, war glaube 16 oder 17. Man hat ja schon grundsätzlich Bock auf Party, nicht? Es drängte einen schon, aber ich wusste halt nicht, wie kann ich mit dem Gefährt mit diesem Rollstuhl am Gesäß, da mich in irgendeiner Weise mitbewegen. Und auf dieser Abschlussparty stand ich halt auch wohl wieder ziemlich verträumt und verdattert daneben und habe tanzenden Leuten zugeschaut. Und da sind zwei Mädels auf mich zugekommen, mit denen ich heute sehr gut befreundet bin. Die Ida aus Schweden, die und die Agnieszka aus Polen, und haben mich unisono auf die Fläche gezogen mit den Worten: Macht's dir eigentlich Spaß, tanzenden Leuten zuzuschauen? Das ist mir dermaßen kleben geblieben, so diese Erfahrung. Und den beiden habe ich einfach wahnsinnig viel zu verdanken. Weil gesagt, getan, ich habe dann da so die ersten Tanzerfahrungen gesammelt und habe mir, ich glaube, es war wirklich ein, zwei Wochen später, zurück in Hannover, ich komme aus Hannover, eine Stammdiskothek gesucht. Nicht? Ich war noch niemals in einer Diskothek zu der Zeit und ja, habe mich dann da so langsam rangetastet an die ersten Moves, als ich dann zum Studium nach Osnabrück gezogen bin. Habe ich mir natürlich wieder eine Stammdiskothek gesucht und da wurde ich irgendwann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, bei einem integrativen Musical teilzunehmen. Und habe ich natürlich zugesagt. Fand ich total interessant, weil ich da halt auch Erfahrungen sammeln konnte. Was steckt denn so in mir? Und mit meiner Musical-Tanzpartnerin, die hat mich irgendwann dann gefragt: Mensch, hast du nicht Bock, an einem Workshop teilzunehmen? Und ich weiß noch, ich habe mich am Samstagmorgen noch entschieden und der Workshop ging Samstag los. Und der war geleitet vom Bundestrainer und der Bundestrainer sagte an Tag 1: Ey, ihr beiden, das sieht richtig gut aus, was ihr macht. Also Andrea ist auch im Rollstuhl unterwegs, meine erste Tanzpartnerin. Und sagte am zweiten Tag: Jetzt muss ich mal mit euch Tacheles reden. In einem Jahr ist die Weltmeisterschaft. Wann legen wir los? Und die war in Hannover und großes Kino. Wir haben das dann voll durchgezogen. Und ja, so bin ich quasi liebevoll in den Tanzsport gezwungen worden. Ja.
Also du bist auch quasi direkt auf die große Bühne gekommen, direkt an der direkt Weltmeisterschaft. Also vielleicht hast du davor vor der Weltmeisterschaft schon was anderes getanzt oder war das dein erstes Turnier, die Weltmeisterschaft?
Also die Bedingung, die Nominierungsbedingungen waren, dass man deutscher Meister ist. Den deutschen Meistertitel haben wir uns dann geschnappt.
Also okay,
Das war ein
da
Turnier
war das das erste Turnier, die deutsche Meisterschaft.
Nee, das war das zweite,
Ach
glaube ich,
so.
über Ostern 2000, lass mich überlegen, 2010, ich glaube Ostern 2010 war das erste Turnier in Köln-Holland. Und Holland ist da ja sehr, sehr gut aufgestellt, wie du weißt. Also die haben da ja wirklich sehr viele Angebote, was Inklusionssport angeht. Und da haben wir teilgenommen und ja, da ging es dann langsam. Naja, langsam, vergiss das langsam, es ging schnell los.
Schnell los. Also da hast du dann aber auch mit einer Frau, die auch im Rollstuhl sitzt, zusammengetanzt. Das war deine erste Partnerin.
Ja, ganz genau.
Und wie lange ging das dann mit ihr? Ich weiß, dass du auch Solo tanzt, meine ich, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Absolut. Im Solo-Bereich bin ich dann durchaus sehr, sehr erfolgreich geworden. Andrea und ich waren auch sehr erfolgreich. Sie hat aber 2013 aus privaten Gründen, hat geheiratet in Österreich, ist sie dann, hat sie aufgehört, hier in Deutschland logischerweise zu tanzen. soweit ich weiß, aber da wir hatten jetzt lange auch nicht mehr wirklich in Kontakt, ist sie aber halt auch nach wie vor im Vereinsbereich tätig in Österreich. Und ja, sie hat 2013 aufgehört und dann stand ich erstmal lange Zeit da und hatte keine Tanzpartnerin. Und in dem Bereich merke ich halt, ist mein subjektiver Eindruck, fehlt natürlich die Brille von außen. Ist es sehr herausfordernd, überhaupt einen Tanzpartner, eine Tanzpartnerin zu finden. Ich hatte hin und wieder dann mal kurze Zeit Tanzpartnerinnen, die haben sich aber dann immer wieder halt auch für andere Bereiche entschieden, wollten dann lieber eher doch was im Fußgängerbereich machen zum Beispiel. Und irgendwann dann war die Entscheidung ganz klar für mich, wenn ich weiter Tanzsport machen möchte, dann geht das nur in der relativ neuen Disziplin seinerzeit, die Single-Disziplin. Und da bin ich dann halt durchgestartet und ja, da hatte ich einen ganz guten Run, glaube ich, die letzten Jahre.
Ja, das auf jeden Fall. Selina, wie ist es denn bei dir gewesen, dass du zum Tanzsport gekommen bist? Also wie ist es dazu gekommen, dass du dich für Rollstuhltanzen entschieden hast als Fußgängerin?
Also zum Rollstuhltanzen bin ich tatsächlich ja ganz anders gekommen. Also ich habe mich schon immer für Rollstuhltanzen interessiert oder generell einfach für alles Mögliche an Tanzsport. Ich habe mir immer im Internet Videos angeschaut und dann natürlich auch Rollstuhltanzsport-Videos. Und ich fand das immer ganz cool. Aber ich wusste gar nicht, dass es das hier in der Nähe gibt. Genau. Und dann habe ich mal vom TV Jahn eine E-Mail bekommen, dass ein Helfer gesucht wird. Und ich habe gedacht, ja, helfen, das kann ich ja wohl. Dann war ich beim Probetraining da und Erik hatte direkt gesagt, wir suchen einen Co-Trainer. Und war ich natürlich im ersten Moment etwas überfordert. Ja, und dann bin ich ja so ins kalte Wasser eigentlich gesprungen. Und das fand ich so toll. Also mir hat es echt gut gefallen im Probetraining, dass ich gesagt habe, ich trainiere jetzt.
Bist du denn vorher schon in dem Verein gewesen und hast es dadurch bekommen oder warst du überhaupt noch nicht in Kontakt mit dem Verein vorher?
Doch, ich war vorher in dem Verein in einem ganz normalen Tanzkreis.
Ah, in einem ganz normalen Tanzkreis. Also Tanzerfahrung hattest du quasi schon. War
Ja,
dann
genau.
normal so tanzschulmäßig, tanzkreismäßig, und dann eben ein bisschen mehr auf Leistungssportlevel gewechselt.
Genau.
War der nicht bei Claudina Kiespol, wo du trainiert hast? Ich glaube, oder?
Ja, genau, der Tanzkreis war bei Claudina Kiespol, ja.
Ja, und Claudina, vielleicht für alle Zuhörenden da draußen, ist halt auch diejenige, die ganz, ganz lange eben den über einen ganz langen Zeitraum den Rollstuhltanzsport in Rheine etabliert hat.
Okay, also da gab es dann auch schon eigentlich eine Verbindung, obwohl ihr euch noch nicht kanntet, hattet ihr quasi schon Kontakt über eine Drittperson. Ja, ist natürlich jetzt, wir sind ja hier, um ein bisschen auch was übers Rollstuhltanzen, nicht nur über Rollstuhltanzen zu lernen, sondern auch über das Leben als Rollstuhlfahrer. Erik, was kannst du uns Fußgängern erzählen über das Leben eines Rollstuhlfahrers? Also es ist natürlich, wie du ja auch schon gesagt hattest, dass es eigentlich keine Sportangebote oder keine Angebote für dich in deiner Jugend gab. Im Sportunterricht hast du ja auch gesagt, dass die Sportlehrer versucht haben, dich ein bisschen mit zu integrieren. Was wurde da zum Beispiel gemacht oder was wurde da probiert, um dir quasi beim Sport die Möglichkeit zu geben, mitzumachen?
Also es wurde und dankenswerterweise kann ich sagen, weil da waren ja wirklich zu der Zeit, wie gesagt, Jahrgang 83, noch recht wenig oder rudimentäre Erfahrung dabei. Wie integriert man denn, geschweige denn inkludiert man denn Menschen mit Beeinträchtigung in einen bestehenden Sportunterricht? Man hat es mir dann also freigestellt und man ist immer mit mir wieder in so einen Austausch gegangen. Macht das jetzt Sinn? Willst du dich damit einbringen? Möchtest du jetzt bei Gruppenspielen dann zum Beispiel auch in einem Team mitspielen und solche Geschichten? Das führte dann teilweise zu solchen echt absurden Auswüchsen. Da kann ich mich noch sehr daran erinnern, dass ich beim Fußball regelmäßig im Tor stand, nicht? Und hatte dann aber zum Beispiel auf dem Pausenhof, ich weiß gar nicht mehr, wie es im Sportunterricht war, aber auf dem Pausenhof war dann so das Agreement, Erik darf nur möglichst tief angeschossen werden. Insofern war das so ein bisschen wie bei diesem Krökel, nicht? Dass ich einfach nur hin und her fahren musste und den Ball abpassen musste. Ich habe mir gedacht, so ja, das ist ja echt Behindertensport, ne? Weil da hat mir dann für die anderen ein bisschen leid, weil ich stand halt immer, ne?
Ja.
Also wenn du geile Kugellager hast, dann bist du natürlich sehr agil. Ne?
Ja.
Ja. Und ja, das waren so vielleicht meine Sportunterrichtserfahrungen. Ansonsten habe ich natürlich diverse andere Erfahrungen, sei es familiäre Erfahrungen, Erfahrungen halt auch im Freundeskreis, in all diesen sozialen Facetten. Das merke ich halt auch immer wieder. Da habe ich mich kürzlich auch mit einem guten Freund drüber ausgetauscht, dass das eigentlich, das zieht sich ja wirklich durch jeden Bereich, dass man irgendwo immer in so einer merkwürdigen Sonderstellung ist. Was ich für meinen Teil sagen kann, ist, dass ich darum nicht bitte und auch nicht gebeten habe. Ich möchte gar nicht in so einer Sonderstellung sein. Aber ich glaube, heute, wo wir viel über Inklusion reden, ist es halt wichtig, dass man gerade auch Menschen mit diesen Erfahrungswerten anhört. Nicht? Genauso jetzt wie in deinem Podcast. Ist ja eine tolle Möglichkeit, einfach den Menschen mal was zu erzählen. Insofern kann ich da einfach echt nur sagen, ich kann zu jedem Bereich natürlich etwas erzählen. Da könnten wir jetzt im Prinzip Stunden hier sitzen.
Ja, gab es denn, wie lange bist du denn in dem Verein schon in Jahren, also aktiv? Gab es da irgendwelche Anpassungen, die dann auch bautechnisch für dich gemacht wurden? Weil es ja, wenn zum Beispiel bei uns im Verein in Krefeld gibt es, ich bin da jetzt auch schon 30 Jahre mit drin, aber ich weiß, dass es bis Ende der 90er, Anfang der 2000er, würde ich jetzt mal schätzen, dass es da keine Rollstuhlrampe vorne am Eingang gab. Die wir dann erst gebaut haben, weil wir eben gemerkt haben, es gibt einen sehr großen Zuspruch an Rollstuhlfahrern, die unsere Angebote wahrnehmen wollen und wir deswegen eben das, von der Stadt dann eben deswegen eine Rollstuhlrampe dahin installiert wurde.
Ja, du hast ja im Prinzip auch wahrscheinlich nicht zuletzt durch die Rollstuhltanz, das Rollstuhltanz-Engagement deiner Mutter auch sehr, sehr viel Erfahrung. Wir hatten ja im Vorfeld uns auch ausgetauscht und konntest das ja dann halt auch begleiten, beziehungsweise mitverfolgen, was da so passiert. Stichwort eben die Etablierung oder der Aufbau von so einer Rampe. Da merke ich halt, dass die verschiedenen Vereine, und ich habe ja nun auch einige Vereine jetzt schon abgeklappert, sei es als Mitglied oder als jemand, der dann auch Rollstuhl-Tanzsport-Angebote mit aufgebaut hat. Da ist es dankenswerterweise so, was die Barrieren angeht, dass auch sicherlich über Stiftungen wie die Aktion Mensch etc. immer mehr die Möglichkeiten bestehen, relativ schnell zu agieren und solche rein baulichen Barrieren wirklich recht schnell aufzufangen. Also dass eben auch Rampen gebaut werden im Rahmen der Möglichkeiten. Man muss ja immer auch gucken, passt das jetzt in diese Räumlichkeiten? Ich war zum Beispiel jahrelang in Hannover in einem Verein. Aktuell tanze ich für den TKH Hannover, aber in einem anderen Verein, die sich super, super engagiert haben, wo es aber dann zum Beispiel zum Tanzsaal hoch gab es, das war am ersten Stock, gab es eine Treppe und da war überhaupt nichts möglich im Sinne von, wir bauen dann einen Mini-Aufzug oder einen Treppenlift oder sowas ein. Da stößt man irgendwo natürlich an seine Grenzen und da, glaube ich, kommt die Kreativität der Mitglieder einfach ins Spiel und da habe ich durchaus auch sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Deswegen ist es mir an dieser Stelle auch total wichtig, gerade Vereine, die sich da auf einen Weg machen wollen, zu ermutigen und wirklich auch zu ermutigen, in so einen Austausch zu gehen, wie du ihn jetzt hier halt zum Beispiel über deinen Podcast anregst, um Erfahrungswerte aus erster Hand zu sammeln, weil das ist ja manchmal, man kann, sage ich immer, so ein bisschen Augenzwinkern, man kann wundervoll ein Leben führen, ohne jemals einem Rollstuhlnutzer begegnet zu sein. Also das.
Ja.
Und plötzlich steht einer vor einem, ne? Und der will dann auch noch ein Sportangebot mitmachen. Und dann ist man da in der Situation. Ich glaube, diese Herausforderungen sollten wir annehmen.
Auf jeden Fall. Selina, wie ist so deine Erfahrung damit, dass die Rollstuhlangebote auch zum Beispiel bei euch, wie sich das entwickelt hat, sagen wir mal, über die letzten Jahre? Ist das, als du noch in dem Tanzkreis warst, hast du das wahrgenommen, dass es Rollstuhlangebote schon gab oder dass es schon solche Angebote dort angeboten wurden?
Also ich wusste schon, dass es solche Angebote gibt, aber ich wusste nicht, dass es ja eigentlich in der Nähe auch schon solche Angebote gibt. Das kann man erst dadurch, dass ich dann diese E-Mail bekommen habe und ich so, ach so, im gleichen Verein ist auch Rollstuhltanzsport. Genau, ich habe mich halt auch nicht richtig hingesetzt und geguckt, okay, da und da gibt es das jetzt, weil das für mich in dem Moment nicht so ganz präsent war. Ich kannte das zwar, ich habe es mir auch angeguckt, ich habe mich auch dafür interessiert, aber ich habe jetzt nicht geschaut, okay, da und da kann ich es machen.
Ja, Genau, Erik, du hattest auch schon vorhin gesagt, einen ganz wichtigen Begriff oder zwei wichtige Begriffe. Du hast schon gesagt, Integration und Inklusion. Das ist ja, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat, denkt man ja, ja, das ist ja das Gleiche. Kannst du einmal so ein bisschen den Unterschied zwischen einer Integration und einer Inklusion erklären? Oder vielleicht gibt es Leute, die das die überhaupt nicht wissen, überhaupt noch nie Inklusion gehört haben.
Ja, sehr gerne. Also Integration ist, wenn Menschen teilhaben dürfen, also sie sind halt mit dabei, und Inklusion geht dann einfach nochmal so einen ganz großen Schritt weiter. Sie sind auf Augenhöhe mit dabei. Also wenn wir jetzt von Integration zum Beispiel bezogen auf Sportangebote reden, dann wäre es so, dass wir zum Beispiel integriert sind in einem Verein im Rahmen einer Behindertensportsparte. Nicht? Wir sind ja irgendwo mit dabei, aber wir sind immer noch innerhalb dieses ganzen Konstrukts irgendwo so ein Nöbel, der da irgendwo mit ein bisschen separiert ist. Und Inklusion geht dann jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, nein, wir brauchen halt auch Angebote, wo Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Sport betreiben können. Und das ist eben so der große Unterschied im Bereich organisierten Sport.
Ja. Genau, also das habe ich auch bei den Wertungsrichterausbildungen für Lateinstandard Paartanz im DTV wird. Der gibt es einen überfachlichen Teil, wo eben auch Inklusion nochmal beschrieben wird. Und da gab es Schaubilder zu Unterschied zu Integration und Inklusion. Und das war sehr hilfreich, sich das dann zu merken, wo eben der Unterschied ist, dass Integration eben nur dieses ist, dass man quasi seine eigene Abteilung hat und unter sich bleibt, aber im Verein ist, ne, dass man schon die Sportangebote wahrnehmen darf, aber nur für sich in der Gruppe, und Inklusion halt wirklich, dass es keinen Unterschied macht, ob man jetzt mit Beeinträchtigung oder ohne Beeinträchtigung oder eine Beeinträchtigung hat, ne, dass man diese Sportangebote eben zusammen wahrnehmen kann. Ist auch sehr wichtig zu wissen, wenn man über Inklusion redet, dass man weiß, worüber man denn da eigentlich redet, und dass man nicht denkt, ja, aber das machen wir doch eigentlich schon, aber es ist eigentlich nur halbe Integration, die betrieben wird.
Sehr wichtig. Aber wichtig, ja, dass wir das definitiv hier nochmal klarstellen, finde ich auch, ja. Ja.
Genau, und Inklusion dementsprechend, was ist so Möglichkeiten, wie man Vereine zum Beispiel auch von einer Integration weg zu mehr zu einer Inklusion vielleicht bewegen könnte, weil das ist auch, könnte gut sein, dass viele Vereine denken, ja, wir machen ja schon sehr viel für körperlich behinderte Menschen, aber es geht ja immer noch mehr, weil sie denken, okay, wir haben jetzt das gemacht und mehr geht nicht. Was wären da so Möglichkeiten, eben das noch ein bisschen mehr auszubreiten, um vielleicht das wirklich inklusiver darzustellen?
Ja, eine sehr wichtige Frage, weil es stimmt natürlich, dass, was du sagst und was du halt auch von Seiten der Vereine wiedergibst, dass dort ganz, ganz viel passiert. Nicht? Wir haben ja ein ganz großes Engagement von Ehrenamtlichen in den Vereinen, die sich auch im Bereich Behindertensport engagieren. Aber ich glaube, wenn wir Inklusion angehen wollen, dann braucht es verschiedene andere Voraussetzungen noch. Es braucht sicherlich erstmal die große Zutat Mut, sich da auf einen Weg zu machen, den man noch nicht beschritten hat. Mhm. Und ich glaube, man muss ganz, ganz viel mit einer ganz großen Offenheit daran gehen und immer wieder bereit zu sein, zu Recht bestehende Vorurteile, weil eben relativ wenig Begegnung im Alltag mit Behinderung stattfindet, auch aufzubrechen und die bei sich selbst zu hinterfragen. Das gilt aber, das sehe ich auf beiden Seiten, die Verpflichtung. Das gilt natürlich auch für die beeinträchtigten Menschen, nicht? Dass man auch seine Vorurteile aufbricht und dass man auch seine Vorurteile über sich selbst aufbricht. Denn wenn man jetzt eben nicht inklusiv regelbeschult worden ist, dann gibt man natürlich auch mit einem Blick auf sich selbst in Sportangebote, was dann ja teilweise zu solchen etwas blumigen Erfahrungen führt, wie Selina und ich sie auf der Fläche dann teilweise haben dürfen, dass Menschen teilweise sehr verdutzt sind, dass man sie dazu auffordert, sich zu bewegen. Mhm. Ne? Weil das ist ja ein Grundansatz bei Sportangeboten. Ja. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass wir dadurch gerade Menschen erst die Möglichkeiten geben, eben, wie gesagt, wie ich selbst authentisch erfahren durfte, sich selber zu entdecken, neue Möglichkeiten zu entdecken. Und mich macht das manchmal einfach sehr, sehr traurig, weil ohne Inklusion habe ich das Gefühl, lassen wir Menschen, und das bezieht sich nicht nur auf den organisierten Sport, aber natürlich auch ein Stück weit, wir lassen Menschen regelrecht alleine. Und das Fatale ist, damit meine ich jetzt die Menschen mit Beeinträchtigung, das Fatale ist, diese Menschen wissen es dann unter Umständen gar nicht, weil sie gar nicht wissen, wenn man ihnen nicht aktiv dieses Angebot macht, was denn in ihnen stecken könnte, weil sie gar nicht die Möglichkeiten hatten, etwas anderes zu erfahren, außer ich bin behindert. Das ist natürlich eine wichtige Facette, ne? Da bin ich für mich selber auch immer wieder an so einem Punkt, wo ich mir immer wieder sagen muss, nee, du bist auch behindert. Da arbeite ich auch immer noch dran. Also seit, ja, ich glaube, das ist aber auch ein Ergebnis meiner Regelbeschulung, dass man auch diese Seite an sich natürlich sehen muss. Aber dann glaube ich, ist es halt wichtig, auch als Körperbehinderter wieder sich ein Stück weit selbst zu enthindern. Und dafür brauchen wir halt die offenen Arme, in Sachen Inklusion in den Vereinen oder verschiedenen anderen Strukturen.
Ja. Hast du da auch noch was hinzuzufügen, Selina?
Also ich glaube, viele haben einfach auch Bindungs- oder nicht Berührungsängste auch gegenüber Rollstuhlnutzenden oder generell auch Behinderten. Und also ich finde immer, man muss über den Menschen, also man muss den Menschen sich anschauen und nicht das Hilfsmittel. Weil zum Beispiel auch ich trage eine Brille, das ist ja streng genommen auch ein Hilfsmittel, aber ich möchte nicht anders behandelt werden. Natürlich, man muss das Angebot einfach, man muss es anpassen an die Behinderung, aber man sollte jetzt keine Angst haben, auf solche Menschen auch zuzugehen.
Ja, das auf jeden Fall.
Also, den Ball würde ich ja gerne jetzt mal an euch zu beide zurückspielen, euch zu Fuß gehende. Das finde ich jetzt gerade mal total spannend, weil ich frage mich manchmal, woher kommt denn eigentlich so, oder was geht in einem denn eigentlich vor? Ich weiß gar nicht, ob man das hier jetzt so sagen kann, aber was geht in einem vor, wenn man noch niemals einen Menschen mit Beeinträchtigung gesehen hat und man hat das erste Mal so eine Begegnung. Wie entsteht so eine Angst?
Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das erste Mal einen Menschen mit Beeinträchtigung, mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung gesehen habe. Weil das ist, für mich ist es dienstags 17 Uhr und ab freitags ab 18 Uhr ist einfach, sind diese Gruppen, und sind seit 30, 35 Jahren da, diese Gruppen. Natürlich immer mit wechselnden Leuten, aber viele sind auch wirklich schon 20 Jahre dabei. Und ich kenne die, seit ich laufen kann, und das weiß ich nicht mehr, wie das damals war. Für mich ist es absolut normal, dass da einfach auch bei den ganzen Feiern, die wir haben im Verein, dass da immer alle Leute aus dem Club da sind. Und da mache ich gar keinen wirklichen Unterschied zwischen zwischen den geistig und den körperlich Behinderten oder zwischen den normalen Menschen und den Menschen mit Beeinträchtigung. Also das ist, ich kann es dir nicht sagen, wie es damals war, als ich, weiß ich nicht, 4 oder 5 oder so, als ich die ersten Berührungspunkte mit den Menschen hatte. Es ist halt, ich bin halt damit ja groß geworden, wirklich, dass ich da auch immer freitags mit meiner Mutter, die dann auch das Rollstuhltraining ja noch gemacht hat, dass ich immer da war. Das heißt, ich habe die immer gesehen, auch die Gruppen, und es war halt, okay, die haben halt in einem Stuhl gesessen, in einem Rollstuhl gesessen. Das war jetzt halt, dass sie nicht laufen konnten, das war mir ja überhaupt nicht bewusst am Anfang. Weil hinten in Umkleiden standen auch immer die Sportrollstühle rum, die nicht abgeschlossen waren und wo ich mich halt immer selber reingesetzt habe und dann durch die Umkleide gedonnert bin. Also es war für mich halt,
Cool.
ja, ne? Und dann hinten immer gewackelt habe, auch nur weil ich wusste, dass das Stützrad hinten ist, ne? Dass ich nicht umfalle.
Leben am Limit.
Ja, also das war für mich so von Anfang an in meinem Tanzsportleben, war, dass es Rollstuhltanzen gibt und auch Menschen mit geistiger Behinderung Tanzsport betreiben in dem Sinne. Das kann ich leider nicht mehr sagen, wie es war.
Letzten Endes ist das, wenn ich dich aber richtig dann doch verstehe, dann dem Engagement auch deine Mutter zu verdanken, oder? Dass du da, oder, diese
Ja,
Erfahrung
also
sammeln
das,
durftest?
ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht, wie es dazu gekommen ist, dass wir diese Gruppen haben. Das war halt immer so, da wurde jetzt nie, auch zu Hause nie drüber gesprochen, so, wir brauchen jetzt mal eine Gruppe, ne? Das war halt immer da, und ich denke, dass das auch auf großes Engagement von meinen Eltern hin dazu geführt hat, dass diese Gruppen installiert wurden und dann auch seitdem bestehen, ohne Probleme auch. Da gab es nie Diskussionen darüber, ah, das läuft irgendwie nicht und sollen wir das überhaupt machen, sondern das war von Anfang an ganz klar, dass es diese Gruppen bestehen, diese Gruppen bleiben bestehen, die haben ihre die gleichen Zeiten auch wirklich seit 30 Jahren. Also das ist halt wie auf der Uhr getaktet. Und ja, ich denke, dass auf jeden Fall das Engagement von meinen Eltern da großen Einfluss drauf hatte. Und ich denke, das hat sich auch so übertragen dann auf mich, dass es so halt normal ist, Rollstuhltanzen auch zu sehen. Also das ist für mich nicht, nicht komisch, wenn ich jemanden, einen Rollstuhlfahrer dann dadurch auch im normalen Leben, im privaten Leben draußen sehe, wo ich nicht denke so, oh, jetzt muss ich mal aufpassen, ne, dass nachher passiert noch irgendwas. Nee, ich weiß, dass die sich alle selber versorgen können, so.
Das ist so ein interessanter Punkt, den ich auch immer wieder feststelle, dass Leute dann eben Angst haben, weil sie nicht wissen, wie sie mit mir umgehen sollen und packen mich dann teilweise, behandelt mich dann wie so ein rohes Ei. Das ist manchmal sehr schwierig.
Ja, muss man aber aufpassen, weil ganz schnell steht ein Fuß drunter, wenn man mal zu sehr versucht, so sich helfen und rübergerollt.
Da kann ich mich meistens zurückhalten. Ja,
also das ist so, so eine Sache. Da habe ich persönlich mit überhaupt keine Probleme. Also das ist einfach für mich so normal. Ja, da habe ich überhaupt keine Probleme mit.
Ja, faszinierend.
Ja, Selina, sag du mal, jetzt habe ich lang geredet. Warum rede ich eigentlich so?
Also ich weiß es tatsächlich auch gar nicht, wann so der erste Kontakt auch zu Behinderten kam. Es war einfach so, ich hatte tatsächlich, würde ich jetzt mal so sagen, nie Berührungsängste gehabt gegenüber Rollstuhlnutzern oder generell eingeschränkten Personen, die... Berührungsängste waren irgendwie nie bei mir da und für mich ist es auch immer so, wenn die Teilnehmer reinkommen in den Raum, ich sehe nicht als erstes den Rollstuhl, ich sehe als erstes den Menschen. Ich nehme den Rollstuhl im ersten Moment gar nicht wahr, weil ich den Menschen einfach sehe. Der Rollstuhl, der kommt dann natürlich beim Tanzen, weil man einfach auf die Technik auch achten muss. Aber als erstes sehe ich den Menschen und nicht das Hilfsmittel.
Ja, das ist auch zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht sagen, wer von unseren Rollstuhltänzern ein E-Rolli hat und wer von denen also einen normalen Rolli hat, also das könnte ich überhaupt nicht sagen. Weil, also ich weiß, welche Mitglieder die Gruppe hat, aber ich habe keine Ahnung, was für Rolli die fahren. Also das ist so, ich weiß, dass welche ein E-Rolli haben, aber ich wüsste jetzt nicht, wer es ist.
Also das ist ja, weil das nicht so das Präsenteste im Raum ist, ne?
Ja, genau. Also ich kenne die Menschen, aber ich wüsste nicht, wer da jetzt was fährt. Oder ob da jetzt ein Umstieg zum Beispiel war auf E-Rolli oder was auch immer. Also das würde ich auch nicht hinkriegen.
Das ist ja total schön, wenn Sport das erreichen kann, nicht? Dass wir die Menschen wahrnehmen und weniger den behinderten Menschen ohne Subkategorie. Ich weiß nicht, wie ich jetzt mich benehmen soll. Ja. Ich schlage vor, also, dass man sich ja wirklich am besten ganz normal mit diesen Menschen benimmt, nicht? Und erstmal sich kennenlernt auf einer menschlichen Ebene.
Ja. Nee, das ist auf jeden Fall. Das ist auch so die Erfahrung, die wir machen, wenn wir auch dann im anderen Saal noch Privatstunden geben. Und die Gruppe stattfindet und dann jemand auf Toilette muss und also wir haben halt eine schwere Saaltür, die halt, ne, die in der Trennwand ist halt eine schwere Saaltür, wo man natürlich ihnen helfen kann und wenn man in der Ecke steht, kann man das auch eben schnell machen, aber sie können das halt alles alleine und sie sind auch nicht, dass sie sich so hilfesuchend umgucken, oh bitte helf mir, sondern sie können das halt alle, ne? Also das ist, das muss man immer verstehen, dass man dann nicht auch an der Tür wartet, so bis sie wieder zurück sind und so, hier, ich habe die Tür aufgehalten, das ist auch immer, ne, so, dass sie sagen so selber, ja, aber ich kann Türen aufmachen, ja. Ich sitze zwar im Rollstuhl, aber ich kann Türen aufmachen.
Da gab es auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich das sehr, sehr verstärkt wahrgenommen habe, dass mir ständig die Leute Türen aufhalten wollen. Inzwischen bin ich manchmal echt froh, wenn die Leute mir die Tür dann einfach mal ins Gesicht fliegen lassen. Nicht? Also wenn die einfach hinter ihnen zugeht, super, also das ist ja gleichberechtigte Diskriminierung.
Ja. Also ja, genau. Ja, ich will auch diskriminiert werden.
Ja, bitte.
Ja, also das ist so, genau, das muss man lernen, also für Trainer, die jetzt neu wieder in den Verein kommen oder Paare, die neu in den Verein trainieren, dann währenddessen, das ist dann auch immer, die müssen es einfach auch lernen, dass die alles machen können. Und dass sie es auch halt machen wollen, ne? Dass sie eben nicht da die ganze Zeit so betüdelt werden müssten, wie zwei Türen aufmachen und ja, also in dem Sinne, da denke ich, ist es super, dass man so eine, dass wir das auch bei uns haben, dass das wirklich im normalen Clubgeschehen oder Vereinsgeschehen auch mit drin ist, einfach um diesen Umgang mit Rollstuhltänzern zu lernen. Ne, dass man auch das auf sein normales Leben mit anwenden kann und dass man dann merkt, wie man auch einfach normal mit allen Leuten umgehen kann, ne? Dass man da nicht extra vorsichtig sein muss, sagen wir mal so.
Ja, und wenn man vielleicht mal zu vorsichtig war oder zu wenig vorsichtig, dann ist es ja auch irgendwo so ein Stück weit die Aufgabe der Menschen mit Behinderungen, das zu
Ja,
kommunizieren,
genau,
einfach sich
das,
mitzuteilen,
ja.
nicht? Also, dass wir auch die Erfahrung machen, es ist keine Selbstverständlichkeit, weil natürlich sind da wenig Erfahrungswerte im Miteinander da, nur wir müssen uns dann halt auch mitteilen. Und dann ist halt wiederum, das ist mir immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man dann aber das halt auch akzeptiert. Ich erlebe das im privaten Bereich, gerade in Diskotheken, da tobe ich mich derzeit so ein bisschen in meinen Reels dran an kuriosen Situationen aus. Das einfach so ein Nein, ich brauche jetzt keine Hilfe, dass das überhaupt nicht akzeptiert wird im Sinne von, ich helfe dir jetzt trotzdem, egal ob du Hilfe brauchst oder nicht, geh weg, ne?
Ja, das
Und
glaube ich
das,
ja.
oh, also das, da habe ich manchmal echt klammerige Situationen erlebt, wo ich mir manchmal ein bisschen Pfefferspray gewünscht hätte, weißt du? Wo ich mal gedacht habe, Mensch, es muss doch dann aber auch, wenn man etwas mitteilt, dann muss das doch aber auch so akzeptiert sein.
Theoretisch ja, aber das verstehen wahrscheinlich viele Menschen einfach nicht. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ich sehe doch, dass der Mensch in Not ist. Dann muss ich jetzt helfen.
Ja, du
Ne?
siehst doch so behindert aus.
Ja, genau. Ne? Bitte wehren Sie sich nicht. Ich versuche zu helfen. Also, dass das so ein bisschen, um sich dann wahrscheinlich auch besser zu fühlen. So, ich habe eine gute Tat heute gemacht und jetzt kann ich ins Bett gehen.
Das ist so auch so eine Erfahrung, die ich manchmal auch mache, dass schon in dieser Aufdringlichkeit so dieses Gefühl entsteht, es geht gar nicht um mich oder das wirkliche Helfen, sondern es geht um eine Mission von jemand anderem. Und das, glaube ich, könnte ja auch ein wichtiger Ansatz sein, dass man dafür sich sensibilisiert, auch in Sportvereinen, dass es das nicht sein kann. Es ist ja nicht so, dass wir etwas für Menschen mit Beeinträchtigungen tun, sondern letzten Endes gehen wir, wenn wir es jetzt mal ganz knochenhart juristisch formulieren, setzen wir Menschenrechte um, nicht? Also wir haben uns für die UN-Behindertenrechtskonvention entschieden. Also müssen wir halt auch diesen Weg gehen, Angebote zu schaffen.
Ja, absolut. Ne, das ist absolut richtig. Dieses, ja, ich denke, dass dafür ist Tanzsport auf jeden Fall oder Rollstuhltanzen sehr, sehr hilfreich, auch einfach um den Kontakt mit Menschen im Rollstuhl herzustellen, ne? Dass da einfach auch normaler Umgang passieren kann. Ja, wir wollen mal ein bisschen gucken, wie ist es denn so mit dem Rollstuhltanzen? Wie hat sich das denn so entwickelt, beziehungsweise wie ist das denn überhaupt so entstanden ein bisschen? Seit wann gibt es denn Rollstuhltanzen, sagen wir mal, als Sportdisziplin, die wir so haben?
Also meiner vagen Erkenntnis nach so seit den, glaube ich, 70ern, oder? Also so ganz genau Zahlen, also da
Also,
kann ich mich.
70er ist ja schon mal ein gutes, das grenzt ja schon mal ein.
Also ich meine, ne, und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist so diese ganze paralympische Bewegung oder diese Behindertensportbewegung eben nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, nicht? Weil da einfach sehr, sehr viele Kriegsversehrte dann ohne entsprechende Angebote standen oder saßen. Und dann hat sich Stück für Stück haben sich verschiedene Sportarten daraus entwickelt und irgendwann ist irgendjemand auf die Idee gekommen und ich meine, das ist auch ein Stück weit, ich glaube, in München gab es da, glaube ich, dann über die Frau Dr. Krompholz auch, glaube ich, ein Engagement. Ich glaube, sie war da auch mit im Entstehungsprozess beteiligt. Aber so ganz genau kriege ich es nicht auf die Kette, aber vielleicht kann man das so auch als Teaser stehen lassen.
Krompholz, Frau Gertrude Krompholz 1974. Also war alles richtig, was du gesagt hast. Schnell, schnell gegoogelt, nehmen wir. Na, also da war ja alles richtig, was du gesagt hast. Ja, und das hat sich ja in der Form, wie es damals entstanden ist, war es da schon, dass Fußgänger mit Rollstuhltänzern oder war es da, dass zwei Rollstuhltänzer oder war es schon beides, dass einfach beides gemacht wurde?
Uiuiui, das ist jetzt hier echt wie so eine Quiz-Show. Vielleicht können wir gleich nochmal Wikipedia fragen.
Vielleicht steht's noch da.
Hoffentlich. Also, ich glaube doch, dass erstmal, ich müsste jetzt raten, aber ich denke mal, dass erstmal die Duo-Disziplin, also zwei Rollstuhlnutzer, zusammen entstanden ist und dann sich die Kombi-Disziplin entwickelt hat.
Ja, das kann ich jetzt gerade so nicht sagen, aber sagen wir mal, das wird schon richtig sein,
Bestimmt.
ja, genau. Also es sich eben so daraus entwickelt hat und dann, wie du ja auch selber gesagt hast, dass sich dann noch diese Single-Disziplin auch noch daraus kristallisiert hat. Und ich meine, wann hast du gesagt, 2013, 15 oder wann wurde diese Single?
Also wann sie genau etabliert worden ist, kann ich so grob einschätzen. Also Andrea hat seinerzeit 2013 aufgehört mit dem Tanzsport und da fing es, glaube ich, an, dass man darüber nachgedacht hat, Mensch, es gibt immer mal wieder Rollstuhlnutzende, die keinen Tanzpartner, keine Tanzpartnerin finden. Und dann hat man, ich glaube, analog zu auch bei euch im Fußgängersport, oder? Das
Letztes Jahr, seit letztem Jahr gibt es Solo im DTV.
Oh Gott,
Deswegen wollte ich das nochmal ansprechen, ne? Dass es
ist der
ja,
DTV-Träger.
ne, das hat aber schon ziemlich lang gedauert. Ja, also in, sagen wir mal, Italien und in den Ostblockländern, da gibt es das seit auch so, um ich würde sagen, so Anfang der 2010er, Mitte der 2010er Jahre.
Ja.
Die Solodisziplin und im DTV gibt es das seit diesem Jahr im Regelbetrieb und letztes Jahr war es ein Pilotprojekt noch. Ja.
Aber man tastet sich ran, nicht?
Ja, man muss erst mal gucken, ob das überhaupt gut ist. Ne? Wo es überall auf der Welt gemacht wird, wollen wir erst mal schauen, ob das bei uns auch geht. Nee, es hat ja geklappt und jetzt ist es normal im Regelbetrieb drin und da sind wir jetzt ja auch endlich 8 Jahre zu spät, aber dabei.
Man muss die Spezies der Single-Tänzer auch erstmal inkludieren,
Ja,
nicht? Also
auf
man
jeden
weiß ja
Fall.
auch gar nicht, wie die so ticken, ob man Türen aufhalten muss
Ja.
oder so.
Also wir haben auch das meiste, was wir zurzeit bei uns im Verein haben, sind Solos. Gar keine Paare mehr, sondern nur noch Solos. Und es gibt auch welche, die in der S-Klasse tanzen, mit einem Partner, die aber auch eine Solo-Lizenz für die S-Klasse haben. Also die tanzen beides dann auch.
Ach was,
Ja.
das ist also sehr, sehr gut im Kommen, wa?
Ja, ist auf jeden Fall gut im Kommen. Es, ne, läuft langsam an, aber das ist so ein richtiger Dieselmotor wahrscheinlich, der immer, ne, der braucht ein bisschen, aber das läuft. Es wird,
Wenn
es
er
kommt,
läuft, dann läuft er, ne?
ja, es kommt immer mehr Turniere auch und immer mehr Lizenzen werden vergeben. Eigentlich täglich neue Sachen und ich denke, ab nächstem Jahr wird das dann auch noch mehr sein und noch präsenter und das wird schon gut.
Ich frage mich gerade, ob Inklusion funktionieren kann, wenn es jetzt nur noch Rollstuhl-Tanzsport-Solo-Angebote gibt. Dann ist das ja mit der Inklusion ein bisschen.
Ja, also du hattest jetzt richtig gesagt, in den 70ern, wann bist du zum Tanzsport gekommen, zum Rollstuhl-Tanzsport? Wann war das so
Ende
ungefähr?
2009.
Ende
Ende 2009.
2009. Also da hat sich ja auch schon sehr viel entwickelt in der Zeit.
Ja.
Ich weiß nur, meine Mutter war mal mit einem Paar in Japan bei einer Weltmeisterschaft mit dem Standardpaar. Das war auf jeden Fall vor 2009. Das war, weiß nicht, Anfang der 2000er. Also da wurde schon auch die WMs auch in weit entfernten Ländern angeboten und nordeuropäische Paare sind hingeflogen. Was mich immer mal interessiert hat, warum ist in den Niederlanden so ein Hotspot, auch am Rollstuhltanz, weil es ja wirklich so viele Leute gibt, die auch herkommen oder einfach eine Quantität an Leuten auch gibt, die da Rollstuhltanz machen.
Ich lehne mich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr weit und sehr provokant aus dem Fenster. Ich sage das bewusst vorweg nicht, dass es hier hinterher einen Shitstorm in meine Richtung gibt.
Das wird's nicht.
Aber ja, mal gucken. Habt ihr beide Erfahrung in den Niederlanden? Wart ihr mal häufiger in den Niederlanden oder wart ihr überhaupt mal in den Niederlanden?
Ja, das ist ja, ich wohne ja hier direkt 20 Minuten davon weg. Aber,
Ach,
also,
ja.
sagen wir mal, zum Tanzen ich habe viele Turniere getanzt in den Niederlanden. Aber das ist so meine Erfahrung, sagen wir mal, mit den Niederlanden.
Ja, Selina, was du meinst in den Niederlanden?
Ich war mal in den Niederlanden, aber nicht wegen des Tanzens.
Frage, ging es euch da auch so, dass ihr sofort den Eindruck hattet, dass die Menschen da irgendwie anders ticken? Ich sage jetzt ganz bewusst anders,
Ja,
weil ich
also
das nicht bewerten will.
ja, ein bisschen. Bisschen anders. Also was mir immer noch auffällt, ist, dass es sehr gut Fahrradstraßen ausgebaut ist. Also dass man sich da sehr gut mit dem Fahrrad bewegen kann, viel besser als mit dem Auto. Das ist immer so, dass wenn ich nach Venlo reinfahre, denke ich mir immer nur, mein Gott, sind hier viele Fahrradwege auf den Straßen, da muss man richtig aufpassen. Aber so die Leute sind, ja, also ein bisschen, vielleicht also ein bisschen offener, auf jeden Fall offener, aber jetzt nicht übertrieben offen, sagen wir mal.
Ja, und also als Rollstuhlnutzer hatte ich auch den Eindruck, dass die Leute dort ein Stück weit offener sind. Ich finde, wir haben uns hier auch sehr, sehr gut auf den Weg gemacht. Ne? Man darf das jetzt nicht zu sehr auf die Kultur nicht eichen oder ähnliches, aber ich glaube, da sind durchaus halt auch andere Historien, andere Erfahrungswerte dahinter und so machen sich halt verschiedene Leute und sicherlich auch verschiedene Nationen anders mit anderen Ansätzen auf den Weg und gucken sicherlich auch ganz anders auf das Thema Behinderung. Also hier erlebe ich es durchaus nach wie vor noch. Da hat sich wirklich, wie du schon sagst, enorm viel getan. Aber nach wie vor werde ich immer wieder doch sehr erstaunt angeguckt. Huch, nicht? Es fährt. Ne? Und wenn es dann auch noch spricht, dann ist das das Highlight.
Also denkst du, dass es dadurch dann so ein bisschen mehr dazu gekommen ist, dass es in Holland eine größere Community an Rollstuhlfahrern und Fußgängern gegeben hat?
Ich vermute einfach ja. Ich glaube, weil die einfach einen ganz, ganz anderen Zugang über ihre eigene Historie auch hatten, glaube ich. Ne? Also das kann ich mir so vorstellen. Aber das sind natürlich Vermutungen. Also ich habe schon den Eindruck, dass die dort einen anderen Umgang mit diesem Thema haben. Mhm. Und wenn ich das hier so sagen darf, wir gehen halt oftmals, finde ich, wie wir es hier schon angedeutet haben, so mit dem Thema um, das sofort so dieses Thema, ich muss helfen. Mhm. Oder wenn ich nicht helfen kann, schmeiße ich mich auf den Boden, weil ich nicht weiß, wie ich mich jetzt benehmen soll. Ne? Also dann man ist da so, ich habe den Eindruck, Menschen sind da immer noch sehr lost. Mhm. Also da hat sich viel getan, aber ja.
Ja, okay, aber das ist ja, war jetzt nur so eine, ist mir nur so in den Kopf geschossen, weil ich da immer viel Paare gesehen habe auch. Wir wollen mal ein bisschen auf das Rollstuhltanzen so an sich kommen und zwar auf die, wie wir schon ja öfter gesagt haben, die verschiedenen Disziplinen. Also es gibt ja diese Disziplinen, wo zwei Rollstuhlfahrer miteinander tanzen, ein Fußgänger, ein Rollstuhlfahrer. Dabei ist es ja, glaube ich, egal wer, ob der Mann im Rollstuhl sitzt oder die Frau im Rollstuhl sitzt. Ne? Die tanzen ja beide in der gleichen Klasse und dann noch dieses Single-Class. Das sind so die drei Klassen, die es jetzt erstmal hauptsächlich gibt. Wie unterscheiden sich denn die Merkmale oder die Techniken zwischen diesen drei Klassen? Denn das ist ja eigentlich etwas, was ganz anders ist als das, was wir im Paarsport haben. Wir haben ja unser Volta Lehrt-Buch, unseren Alex Moore Standardbuch und da steht drin, wie wir langsam Walzer und alle anderen Tänze tanzen müssen. Dann ist es ja bei euch eigentlich ein bisschen anders. Fangen wir mal erstmal mit den Fußgängern und den Rollstuhlfahrern an. Was ändert sich denn da so ein bisschen? Oder viel?
Gut, da würde ich einmal das Wort an mich reißen. Ja. Also bei den Rollstuhlfahrern und Fußgängern zusammen, da ändert sich, glaube ich, viel von der Körperhaltung. Also man muss wirklich viel Stabilität haben, damit man den Rollstuhlfahrer auch mal stoppen kann. Weil der Rollstuhlfahrer kann selber nicht bremsen, man muss ihn stoppen. Und ohne Stabilität geht das einfach nicht. Man muss ja auch etwas eher reagieren oder etwas eher Impulse geben, wenn man in eine bestimmte Richtung geht, weil der Rollstuhlfahrer etwas träge ist, beziehungsweise der Rollstuhl etwas träge ist. Also das ändert sich, glaube ich, extrem. Also oder das ist auf jeden Fall etwas, wo man verstärkt darauf achten muss. Und generell die Schritte sind ja etwas anders als im Fußgängertanz, also im Fußgängerpaartanz, als wenn man Fußgänger und Rollstuhlfahrer
zusammen. Ja, vor allen Dingen, also wenn ich mir so Cha-Cha überlege, dann ist es ja auch, dass ich die Seite des Rollstuhls wechsle. Dass ich glaube ich, ne, wenn ich mich jetzt recht erinnere, das mache ich ja im Paartanz, ist es ja, ne, da kriege ich ja sofort, das macht man nicht, aber im Rollstuhltanz muss es eben so sein. Also da ist es ja eine sehr große Umstellung und wenn ich auch an Standard denke, wenn wir den Rahmen einnehmen als Fußgänger mit einem Rollstuhltänzer, da ist es ja sehr viel, dass es rotiert, um auch den Schwung des Rollstuhltänzers so ein bisschen auszunutzen. Wo ich immer denke, dass sie im Rollstuhl sitzen bleiben, ist schon eine Aufgabe, weil da ist ja schon ordentlich Power hinter so einer Drehung. Das denkt man sich ja gar nicht. Also wenn ich jetzt darüber rede, also wenn ich mir das nachher anhöre und ich wüsste nicht, wie Rollstuhltanzen geht und ich höre mir das an, dann denke ich ja nur, was redet der da? Ne? Aber es ist ja wirklich so, dass es da so viel Schwung drin ist, weil der Rollstuhl, wenn man sich nochmal einen Rollstuhl vorstellt, der hat ja zwei große Reifen an der Seite. Und wenn da keine Bremse dran ist und ich drehe den Rollstuhl, dann dreht der Rollstuhl um mich rum. Und der dreht, bis ich ändere und bis ich anhalte. Also das ist, denke ich mal, ganz, ganz schwierig. Auch von der Muskulatur in den Armen her, nehm ich mal an. Also ich war jetzt selten Fußgänger, ich war eher Rollstuhlfahrer in dem Fall. Dass auch so Muskulatur in den Armen dann doch schon gefordert ist, würde ich jetzt mal annehmen.
Ich sag mal, was man nicht in den Beinen hat, hat man in den Armen. Nicht?
Ja, also das auf jeden
kompensieren Fall. Wir Rollstuhlnutzenden dann eigentlich immer wieder. Deswegen ist das gerade total lustig, euch auch zuzuhören. Oder auch Leuten zuzuschauen, die sich das erste Mal in den Rollstuhl reinsetzen und am Keuchen sind, weil sie ihr Leben lang ihre Beine verwendet haben, aber nicht ihre Arme.
Ja, das sage ich auch ganz oft, wenn Leute das sehen, oh, ihr habt Rollstuhltanzen, das ist ja interessant. Ne? Und die kommen zu uns beim Training und ich sage, ja, geh hin. Es geht dahin, wir haben hinten Rollstühle, setz dich da rein und probier das einmal aus. Probier das einmal aus, wie das ist. Ja, dann, wenn sie das dann gemacht haben, dann kommen die dann auch beim nächsten Mal und sagen so, okay, ja, das mache ich nie wieder. Das ist so anstrengend. Das mache ich nie wieder. Ne? Also das ist wirklich, wirklich nicht zu unterschätzen, was dafür auch für Schwungkräfte einfach auftreten. Ne? Was sind denn so besondere Herausforderungen, die man eigentlich hat beim Unterrichten, wenn man jetzt Fußgänger ist? Oder Trainer ist und dann eben mit Rollstuhlfahrern arbeitet, was gibt man denen dann für, sagen wir mal, für Tipps oder für Anweisungen, wie sie sich verbessern können im Tanzsport als Fußgänger?
Den Rollstuhl nutzen?
Ja. Also dann, oder bist da, dann, das machst du dann, Erik?
Also, Selina und ich haben eine saubere Aufgabentrennung, nahezu. Also, dass ich mich natürlich auf die Rollstuhlnutzenden konzentriere und Selina dann auf die zu Fuß gehenden.
Gut, dann machen wir noch einmal, gehen wir auf die Fußgänger nochmal. Was gibst du dann den Fußgängern mit, wie sie sich verbessern müssen? Gibst du denen dann auch Trainingstipps, wie sie die Rumba ein bisschen die Hüfte ein bisschen mehr bewegen müssen, um dann irgendwie sowas zu machen? Oder was ist der Hauptfokus so?
Also teilweise schon. Es kommt natürlich immer darauf an, wo jetzt gerade das Problem ist. Wenn das, sage ich mal, ein koordinatives Problem ist, dann sage ich häufig, okay, dann übt das erstmal alleine, auch zu Hause. Weil man muss sich natürlich beim Tanzen mit dem Rollstuhlfahrer natürlich auch auf den Rollstuhlfahrer konzentrieren. Und wenn man koordinativ eh schon so ein bisschen überfordert mit einer Aufgabe ist, ist es schwierig, dann direkt den Rollstuhlfahrer mitzunehmen. Ja. Deswegen empfehle ich den dann auch bei solchen Dingen, zu Hause dann einmal üben, dass das schon mal Routine wird und dann kommt der Rollstuhlfahrer dazu. Auch mit der Stabilität, ne? Dass man wirklich versucht, in der Körperhaltung zu bleiben, weil häufig ist es ja so, dass wir im Alltag einfach krumm sitzen. Wir haben wenig Körperstabilität im Alltag und dass man das so auch versucht, einfach im Alltag auch zu integrieren, weil das einfach auch schwierig ist, wenn der Rollstuhlfahrer auf einen zufährt, man ihn abfangen muss. Und dann noch die Stabilität halten muss und auch über einen ganzen Tanz.
Ist es auch so, dass du den Leuten beibringst, dass sie keine Angst haben dürfen, wenn der Rollstuhl auf einen zufährt?
Ja, ich versuch's.
Dass sie selber dafür sorgen müssen, dass er abbremst, weil der Rollstuhl das nicht machen kann, hat keine Hand frei.
Ja, da müssen die das eigene Timing selber einfach einschätzen. Natürlich kann mal was passieren, wenn man nicht schnell genug reagiert. Das ist aber auch Übungssache.
Ja, und selber schuld, ne?
Ja, ja, genau.
Das ist ganz einfach, ne? Da würde ich ja nicht lange rumdiskutieren. Das ist ziemlich eindeutig. Genau,
und wenn was passiert, haben wir auch Rollstühle da stehen. Nicht? So produziert man Rollstuhl und
da sitzt dann der Nächste. Naja. Ist es denn so, zum Beispiel mal vorgekommen, dass jemand sich irgendwie verletzt hat, also dann irgendwie Fuß kaputt und so und dann aber sagt so, jetzt setz mir einfach einen Rollstuhl und mach trotzdem mit?
Also, dass sich jemand richtig verletzt hat, ist noch nicht passiert. Also, dass man vielleicht mal mit dem Rollstuhl aneinander kam, man vielleicht eine Druckstelle hatte, das schon. Aber da ist jetzt noch nichts Großartiges passiert, zum Glück.
Das ist ja gut. Dann, das ist das Wichtigste, dass nicht großartig was passiert ist. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, Erik, dann, wenn du jetzt mit deinen Rollstuhlfahrern in Training bist, was ist dann so für dich wichtig, was die Rollstuhlfahrer verbessern müssen, um besser tanzen zu können?
Also da kann ich nahtlos da andocken, was Selina auch gerade gesagt hat. Also bei uns ist natürlich auch die Körperhaltung, Entschuldigung, eine ganz, ganz wichtige. Denn auch wir Rollstuhlnutzende haben natürlich eine Sofahaltung und eine Tanzhaltung, nicht? Und switchen optimalerweise hin und her, um da entsprechend nicht einseitig zu belasten. Aber im Tanzen brauchen wir natürlich viel Stabilität. Und wenn wir mit einer Couch-Potato-Haltung dann uns in den Rollstuhl reinsetzen und versuchen dann den Rollstuhl zu koordinieren, dann kommt da halt nicht mehr so wahnsinnig viel Bewegung an, weil der Körper zwischendurch einfach diese ganze Bewegung dann schwabbelnderweise auffängt. Ne? Und also man muss es, glaube ich, mal wirklich selber auch ausprobiert haben und erlebt haben. Aber das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der andere Punkt ist halt, wie Selina halt auch schon sagt, wir wandeln, also wir haben natürlich die Basis von den Fußgängerschritten, wandeln die dann entsprechend ab und setzen das dann halt auf die Rollstuhlbewegung um. Und du hattest es ja jetzt zum Beispiel auch gesagt mit dem Cha-Cha, ne? Also wir können ja schlecht ein Chassis tanzen, also können wir schon, also eine Seitwärtsschritte, ne? Da sind wir ein bisschen unflexibel teilweise. Vielleicht sollten wir das Wort nochmal aus. Komm, was so stehen da. Zumindest muss man da kreativ werden. Und wichtig ist halt die Charakteristik, nicht? Also Haltung und Charakteristik. Und sicherlich kommt bei vielen Rollstuhlnutzern auch dazu, dass man ermutigt, einfach neue Erfahrungen zu machen und eben neue Bewegungserfahrungen zu machen und zu signalisieren, hey, das kannst du. Und auch wir als Trainerduo müssen natürlich halt auch immer wieder gucken und berücksichtigen, dass wir jetzt zum Beispiel, ich sage es jetzt mal ganz krass, ne, bei jemandem, der bis zum Brustwirbel gelähmt ist, jetzt nicht sagen, beweg deine Hüfte. Ne?
Ja,
Das
klar.
da musst du natürlich, also du musst halt auch merken, da sind ganz natürliche Grenzen und wie geht man kreativ damit um?
Ja. Also was ich so sehe bei uns im Training ist auch, dass sie viel lernen zu stoppen selber, also dass sie trotzdem mit der einen Hand stoppen, wenn sie die andere Hand im Cha-Cha in der Haltung haben und dann wieder das Anschieben. Dass sie das auch
Ja.
üben. Wie ist das mit den Händen? Ist das irgendwie problematisch, dass man da halt Abrieb hat, sagen wir mal so, weil das ist ja dann doch ich glaube, der die Metallreifen an den Seiten von dem Rollstuhl, das ist ja jetzt, wenn man, sagen wir mal, aus einer Geschwindigkeit kommt, wahrscheinlich doch nicht so schön, da einfach so, okay, jetzt greife ich mal da rein.
Das kann schon sehr heiß werden. Ich halte jetzt mal demonstrativ hier in so Podcast-Kamera meine gut gewachsene Hornhaut. Das sieht man jetzt, glaube ich, gar nicht so. Aber ich glaube schon, dass man eine solide Hornhaut an den Händen halt auch hat. Und das entwickelt sich halt auch. Ich kann mich aber durchaus, und deswegen finde ich die Frage auch wieder sehr, sehr spannend, an meine Anfangszeit erinnern. Ich bin ja wirklich dann gleich in Leistungssport reingehüpft, ne? Oder gehüpft worden quasi. Und hatte durchaus dann bei den ersten Trainings oder ich glaube auch die ersten Monate oder vielleicht auch das erste Jahr Blasen an den Händen. Das ergibt sich halt einfach, weil unterschiedliche, ne, weil man ist es an den Händen halt ja wirklich nicht so gewohnt, wenn man das nicht gemacht hat. Also eigentlich müssten wir jetzt ja fast noch mit einem Rugby-Spieler mal reden, ne? Die haben da wahrscheinlich noch ganz andere Platten an den Händen,
Ganz
sag
andere
ich mal.
Probleme. Ja.
Ja.
Nee, aber so Übungen macht ihr auch mit den Rollstuhlfahrern. Das ist, also es ist ja eigentlich erstmal so grundsätzlich wie Rumba-Walks wahrscheinlich. So, dass das erstmal, dass sie lernen, okay, wieder anschieben, wieder stoppen, dass man überhaupt lernt, okay, das wissen sie aus dem normalen Leben natürlich, wie man anschiebt, aber ich denke, das Tanzanschieben ist doch ein bisschen, wird das anders sein als das normale Leben schieben?
Es gibt ja auch da unterschiedliche Erfahrungslevel, ne? Also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel frisch verunfallt sind und dann eben ein Angebot für sich suchen oder einen Schlaganfall hatten oder ähnliches. Oder dann gibt es halt Menschen mit Beeinträchtigungen, die schon so entsprechend geboren sind und diese Situation nicht anders kennen. Dementsprechend sind halt auch unterschiedliche Erfahrungslevel. Einige sind da total behende und wissen halt einfach schon ihren Rollstuhl sehr gut zu koordinieren. Und bei anderen muss man dann einfach ganz individuell. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese individuelle Komponente da auch in Rollstuhl-Tanzsport betrachten. müssen wir individuell hingucken und schauen, gibt es da noch Koordinationsherausforderungen und wo sind die jetzt? Also wie du schon sagst, so wenn wir zum Beispiel im Cha-Cha dann zum Beispiel einfach mal die Haltung öffnen. Wie mache ich denn das jetzt als Rollstuhlnutzer? Wie öffne ich denn überhaupt? Und ich merke das auch manchmal, das kenne ich von mir selbst auch aus meinen ersten Erfahrungen in der Diskothek, dass es eher Mut erfordert, seinen Reifen loszulassen. Das ist ja im Prinzip so, wie wenn, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich maßlos, aber wie wenn ihr die Kupplung bei euren Beinen loslassen würdet. Ne? So nach dem Motto, ich schmeiße jetzt einfach mein Bein mal nach vorne und dabei das Gleichgewicht zu halten. Also wir kippen dann halt ja nicht um, aber unser Rollstuhl kann unkoordiniert weiterfahren. Und du sagst es ist halt auch schon, wir haben ja, das finde ich spannend, dass wir jetzt halt da auch so in so einem Austausch sind, dass von euch einfach mal diese Perspektive zu hören. Es ist ja durchaus so, dass da eine ganz schöne Power hintersteckt, hinter so einem Rollstuhl. Nicht? Und je nach Kugellager oder je nach Technik, die man da auch hat, auf der man dann sitzt, entsteht da ja auch ein ganz schöner Schwung. Und da ist natürlich ja auch die Herausforderung für den Rollstuhlnutzenden, nicht seinen zu Fuß gehenden Tanzpartner zu überfahren. Nicht? Und selber dann halt auch sich zu trauen. Okay, ich muss jetzt loslassen, damit die Figur gelingt, aber ich muss jetzt auch die Verantwortung übernehmen, um meinen Rollstuhl rechtzeitig wieder zum Stoppen zu bringen. Und das sagte Selina ja auch gerade, dass wir müssen auch halt immer so ein bisschen, ich sage ganz bewusst jetzt ganz, ganz vorsichtig formuliert, einen Hauch vor dem Taktschlag unterwegs sein, damit wir auch dem Taktschlag dann auch pünktlich dann Figuren ausgeführt haben oder Bewegungen ausgeführt haben.
Ja, vor allen Dingen die Richtungswechsel ist ja relativ schwierig, den Rollstuhl erst zum Stoppen zu bringen und dann wieder in die andere Richtung zu bewegen, nur alleine in einem Grundschritt. Und das ist ja die gleiche Musik. Und ich finde es schwierig, im Cha-Cha einen Grundschritt rückwärts zu machen, dass ich alles das, was ich gelernt habe, da reinbringe und dann wieder rechtzeitig nach vorne zu kommen. Aber ich habe keinen Rollstuhl. Ich habe, ne, also das ist ja wahrscheinlich noch viel schwerer. Und deswegen, dass ihr da ein bisschen vor der Musik seid, um so ein bisschen länger Zeit dafür zu haben, eben aufgrund der Massenträgheit da wieder den Stopp zu haben und wieder anzufangen. Ne? Das ist schon. Es sieht auch immer wirklich, wirklich sehr anstrengend aus, wenn ich die Tanzenden sehe, weil es wirklich, also da braucht man ja nur gesunden Menschenverstand zu wissen, dass wenn keine Hand so am Rollstuhl ist oder nur so eine Hand ganz spät runterkommt, dann muss viel Kraft aufgewendet werden, dass eben das gestoppt werden kann, ne?
Und Charakteristik ist halt dabei alles, nicht? Die darf dabei halt bei dieser ganzen Mühe nicht untergehen. Aber es ist auch wieder total schön, das erste Mal von euch über von einem von zwei Fußgänger zu Fußgehenden zu hören, wie in Anführungszeichen anstrengend das halt auch ist. Nicht? Ich würde vielleicht vorsichtiger sagen, herausfordern, um nicht zu viele Fu zu Fußgehende zu
Ah, oh, nee,
verkraulen.
das.
Soll Sie sollen ja Bock da auch drauf haben,
Ja, das
aber.
ist super Training. Also wer gerne ein bisschen Sport, einen super anstrengenden Sport machen will, der wirklich was bringt und der Spaß macht, dann ist Rollstuhltanzen als Fußgänger super Idee. Auf jeden Fall.
Profitiert ihr eigentlich auch als in eurem Fußgängertanz davon, dass ihr dann mal wechselt zu Rollstuhltanzsport? Habt ihr da auch die Erfahrung gemacht, sei es das ein Kraft- oder ein Koordinationstraining, ist, dass man sensibilisierter wird für seine eigene Bewegung oder irgendwie sowas?
Ja, also wie gesagt,
Profitiert ihr?
wenn ich Leute habe, die sich darüber wundern, da ist ja Rollstuhltanzen, dann schicke ich die dahin. Also, ob sie es machen, ne, das ist immer noch eine andere Frage, aber ich sage, ihr dürft da immer hingehen. Das ist gar kein Problem. Ihr dürft da Fußgänger ausprobieren, ihr dürft da Rollstuhl ausprobieren, ihr dürft da alles machen, was ihr möchtet. Na, und
Und wenn.
dann kommen sie halt wieder und sagen, wenn sie im Rollstuhl gesessen haben, war halt zu anstrengend, machen sie die normalen. Ne? Dann bleiben sie lieber beim normalen Lateintanzen. Das ist angenehmer.
Und wenn sie es nicht probiert haben, frage ich mich immer, warum kommt zu Fußgehende nicht auf die Idee, dass Rollstuhltanzsport auch was für sie sein könnte?
Das kann ich leider nicht beantworten. Also, das ist so.
Spreche ich jetzt gerade mit den Falschen, ne?
Ja, also das kann ich,
Ihr seid ja dabei.
das kann ich leider nicht beantworten, aber das ist so eine, das kann ich jedem wirklich nur empfehlen, sich einfach mal in Rollstuhl, im Verein natürlich, mit Trainern, die dafür ausgebildet sind, sich da einfach mal reinzusetzen und sich mal durch den Saal bewegen lassen. In Standard. Also ich bin immer noch Standard langsam weiter, wenn da die Kreisel drehen. Das sieht immer aus. Da kriege ich immer ganz feuchte Hände bei. Und ich denke, wie können Sie drin sitzen bleiben?
Ich glaube, wir müssen einfach noch viel, viel mehr Drehbewegung machen. Also
Ja.
du bringst uns gerade auf diabolische Ideen für unsere Gruppe.
Ja, aber das sieht wirklich, wirklich sehr faszinierend aus, dass das so, dass diese zwei Körper mit dem Rollstuhl zusammen in so einer Bewegung sich bewegen können überhaupt, dass das auch möglich ist, physisch.
Ist das so diese unterschiedliche Art, sich fortzubewegen, die euch dann als zu Fuß
gehende
fasziniert?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil das halt so ganz anders ist, die gleiche Musik. Da tanzt ein Standardpaar, zwei Fußgänger zusammen. Und das kenne ich halt, ne, das ist schon, ne, das ist langweilig, so 30 halt gleiche Sache. Began kann keiner, ne. Alle drehen, ne, wir sind immer zusammen, stehen immer zusammen, wir drehen uns immer um eine Achse, die immer zwischen uns ist, ne, und da ist dann so ein bisschen Beschleunigung, ne? Ja. Und dann kommt halt ein Rollstuhlpaar und da, wenn die einmal um sich rumdrehen müssen, da sie ja einen Abstand haben, ist da ja viel mehr Fliehkräfte und viel höhere Geschwindigkeiten. Und das dann, das Abbremsen, das Neubeschleunigen, also das sieht so faszinierend aus, dass das möglich ist. Also das ist, das finde ich absolut, absolut toll. Einfach. Ich weiß, jetzt habe ich mir ganz viele Feinde gemacht im Tanzsport, aber es ist mein Podcast, ich darf sagen, was ich will. Das sage ich jede Woche. Nee, aber ich denke, das ist wirklich, das sollte jeder mal ausprobieren. Wer die Chance hat im Verein oder wenn jemand in einem anderen Verein die Möglichkeit hat, einfach das mal auszuprobieren, sich da mal hinzusetzen, auch mit den Leuten zu reden, das ist doch, hilft allen nur, einfach das komplette Tanzen voranzubringen. Das ist ja die Hauptsache, die wir eigentlich haben wollen. Egal ob Rollstuhltanz oder Einzeltanz, sagen wir es mal so.
Also ihr seid fasziniert von der Geschwindigkeit quasi.
Ja, auf jeden Fall. Aber das liegt daran, dass es einfach dieser Abstand zwischen dem Rollstuhl und dem Fußgänger sein muss. Sonst sind die Füße weg. Und dadurch einfach eine größere Geschwindigkeit. Das ist ja eigentlich nur reine Physik, dass einfach da die höhere Geschwindigkeit sein muss, dass wir in der gleichen Zeit, gleiche Musik, den gleichen Bewegungsradius machen können. Das ist ja eigentlich ganz, ganz einfache Physik, aber das sieht halt dann einfach viel interessanter aus. Als das.
Spannend, das ist der Kontrast, ne?
Ja.
Ist es wahrscheinlich, oder?
Ja, das also auf jeden Fall, genau.
Und laufende Bewegung.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und man sieht es halt seltener. Also ich sehe es halt viel seltener als normales Paartanzen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch für mich noch interessanter zu sehen, weil ich es halt seltener einfach sehe.
Spannend. Ja, es ist wirklich so. Man sieht es super, super selten. Ne? Ich glaube, das gilt ja wahrscheinlich für alle Behindertensportarten, dass da durchaus noch ein bisschen mehr der Fokus sein könnte. Obwohl ich finde, da hat sich auch medial schon sehr viel getan. Allerdings halt auch privat in Diskotheken bin ich auch da meistens der einzige Quotenrollstuhlnutzer. Mhm. Also, das,
ja. Was gibt es denn so für Angebote, die es für Rollstuhltänzer so gibt, also zum Beispiel bei euch im Verein? Was wäre denn zum Beispiel ein Angebot oder verschiedene Angebote, die es so in Vereinen, die Rollstuhltanz anbieten, eigentlich immer da sind?
Wie meinst du das?
Ja, also was es für Angebote für Rollstuhltänzer gibt.
Ja, also die meisten Angebote orientieren sich in der Tat meiner Wahrnehmung nach, da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, an Standard und Latein. Mhm. Wir versuchen zunehmend halt auch seit ein paar Jahren dann Gesellschaftstänze auch mit aufzunehmen, um dann natürlich auch ein Angebot zu machen, was man halt auch eben auf Partys und einfach gesellschaftlichen Veranstaltungen mit einfließen lassen kann, dass man mal Disco Fox mit einfließen lässt oder halt auch logischerweise Salsa, das ist ja auch sehr, sehr stark im Kommen gewesen. Da müssen wir, glaube ich, auch, das sind wir halt auch gefordert, unsere Angebote stets weiterzuentwickeln, weil die Menschen sich ja auch weiterentwickeln. Oder wir haben jetzt eine neue Kollegin, die leider heute nicht dabei sein kann, die macht ihres, wie heißt das noch, Bundesfreiwilligendienst?
Genau, ja.
Ich glaube nicht. Ihr Bundesbund, unser Bufti, nicht? Kann gerade nicht dabei sein. Ich liebe dieses Wort. Und sie kommt sehr, sehr stark aus dem Hip-Hop-Bereich. Hm. Und da gibt es zwar auch durchaus schon erste Ansätze, aber das ist natürlich spannend, sowas dann halt auch nochmal mit aufzunehmen, nicht? Wenn so eine Expertise dann halt auch da ist bei uns im Team.
Ja, das auf jeden Fall. Wie ist es denn, wenn jetzt ein Verein sagt, nach dem heutigen Podcast, oh, das wäre was für uns. Wir sind barrierefrei, wir brauchen aber irgendwie eine Idee oder eine, wo man, wie man das bewerben könnte, dass auch die Rollstuhlfahrer und die interessierten Fußgänger das überhaupt wahrnehmen? Gibt es da, was wäre da so die Idee von euch, was die Vereine machen sollten, um das vielleicht in ihrem eigenen Verein zu installieren?
Ja, ich glaube, wir müssen mit einem gewissen Selbstbewusstsein raus aus dieser sicherlich sehr wertvoll und gut gemeinten Ansatz heraus, wir tun jetzt etwas für Menschen mit Beeinträchtigung, ach und das ist jetzt so ein Nischenprodukt, sage ich jetzt mal Marketing-Sprech nicht, sondern ich glaube, wir müssen das Ganze wirklich auf einer ganz anderen Ebene halt auch aufpusten, indem wir wirklich ganz selbstbewusst herausgehen und sagen, nein, es ist ein Inklusionsangebot, was wir jetzt hier ganz selbstbewusst auch platzieren und wir müssen dann halt auch darüber reden. Und sicherlich ist es, stelle ich jedenfalls immer wieder fest, ist es herausfordernd, die Menschen mit Beeinträchtigungen zu erreichen, weil wo sind sie denn? Also wir haben eine lange Historie, die sich, glaube ich, aufbricht in diesem Land Stück für Stück, hoffentlich, ich bin da aber guten Mutes, von Parallelstrukturen. Diese Parallelstrukturen kann man natürlich relativ leicht adressieren, aber desto mehr sich diese Parallelstrukturen aufbrechen, muss man ja erkennen, die Menschen mit Beeinträchtigungen sind eigentlich überall. Und deswegen muss, glaube ich, ein Sportverein letzten Endes halt auch überall sein. Es kann nicht erfolgsversprechend sein, wenn man jetzt nur an Förderschulen geht. Weil wir wollen ja inklusiven Sport halt auch. Das heißt, wir müssen ja auch Menschen wie euch, sage ich jetzt mal zwei Beine, also gut, ich habe auch zwei Beine, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? wir müssen euch ja auch abholen. Wir müssen uns ja auch fragen, wie kann Inklusionssport denn gelingen, und wie kriegen wir denn zu Fußgehende mit dafür begeistert?
Ja, genau.
Und das ist dass sie sich angesprochen fühlen.
Ja.
Ne?
Ja. Also das heißt, man muss einfach versuchen, das so normal wie möglich auch darzustellen und nicht nur sich jetzt versuchen, okay, wir müssen jetzt eine Rollstuhlgruppe installieren, sondern eben versuchen auch die Fußgänger dafür zu begeistern. Und da kann man ja auch dann direkt aus dem eigenen Verein, wenn man ein paar Rollstuhltänzer hat, könnte man ja auch aus dem eigenen Verein versuchen, ein paar Fußgänger dafür zu begeistern. Dann hat man vielleicht da auch direkt schon die Paare zusammen, wenn man so eine Gruppe dann installieren möchte. Wo würdet ihr denn wünschen, entwickelt sich der Tanzsport, der Rollstuhltanzsport denn hin? Was wären so eure ideellen Ziele in den nächsten Jahren dafür? Selina.
Da würde ich, also dass es mehr sichtbar ist für alle Menschen, also dass die Menschen wissen, okay, es gibt Rollstuhltanzsport und es ist auch ein Sport und nicht, man setzt sich in den Stuhl und macht nichts, sondern es ist einfach Sport, dass es als körperliche Aktivität einfach wahrgenommen wird und auch bekannter wird. Genau, also wie ein ganz normalen Sport, dass es genauso wahrgenommen wird und dass viele daran teilnehmen können, wollen und auch denken, dass es vielleicht was für Fußgänger sein könnte.
Mhm. Noch was hinzuzufügen, Erik?
Dieser Ansatz der Fußgänger zu finden, definitiv. Und das müssen wir halt in irgendeiner Weise marketingstrategisch knacken. Und das geht, glaube ich, wirklich nur, indem man sich, wie jetzt heute hier, ganz intensiv halt auch austauscht, wo sind denn die Hemmschwellen? Warum identifiziert ihr euch denn nicht damit? Was können wir denn machen, dass für euch diese Hemmschwelle wegfällt? Und Selina, du hattest es ja auch vorhin gesagt, du siehst bei unseren Teilnehmern ja gar nicht mehr den Rollstuhl, sondern die Person. Und Lars, du sagtest es ja auch, ne? Ich glaube, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir eben Angebote für Menschen machen.
Ja.
Das klingt jetzt irgendwie komisch,
aber. Nee, aber genau das ist es eigentlich wirklich.
Und nicht für Rollstuhlnutzer, ne? Ja. Wäre schön, wenn wir den Rollstuhl dann auch bei baulichen Dingen mitdenken, ne? Weil ansonsten brauchen wir ja wieder. Aber da sehen wir eigentlich ja, wenn wir das so formulieren, sehen wir daran, dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass wir zumindest in einen Austausch treten, wo können wir die baulichen Barrieren in den Griff bekommen, dass dieses Angebot überhaupt stattfinden kann. Da haben wir glücklicherweise bei uns im Verein echt eine gute Vernetzung. Die haben dann eine städtische Möglichkeit in der Mitte 51, so nennt sich dieses Begegnungszentrum, organisiert, wo wir dann Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber auch da gab es natürlich einen langen Weg und auch sicherlich einige Barrieren auch in den Köpfen erstmal zu klären, um überhaupt so ein Angebot dann auf die Beine zu stellen. Und ich kann mir vorstellen, dass dass einmal dieses Image, dass wir das Image verändern müssen von Behindertensport. Also eigentlich müssen wir von inklusiven Sport reden. Nein, wir müssen von Sport reden. Punkt. Ne? Also wie du es halt auch sagtest, Selina. Und wir müssen Vereine ermutigen, über diese baulichen Barrieren hinaus zu denken, was kann ich denn, muss ich denn bei mir hinterfragen, damit das gelingen kann, damit wirklich ein Angebot auf Augenhöhe entsteht, was eben ja nie weg ist von diesem Hilfscharakter.
Ja, aber das sind doch schöne Ziele, die ihr euch die ihr jetzt beschrieben habt. Und im Endeffekt ist es eigentlich das, was ihr wollt, dass es eigentlich ja nur mehr, also bekannter wird und eigentlich als normal angesehen wird, ne? Das war
Ja.
jetzt ja eigentlich schon über die ganze Folge hinweg, dass es ja eigentlich auch die Menschen im Rollstuhl, ne, nicht diese Sonderstellung haben wollen, sondern sie wollen eigentlich ja als normal angesehen werden. Und nicht dieses übertriebene, ne, oh, jetzt weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn ein Rollstuhlfahrer neben mir steht plötzlich.
Und manchmal empfinde ich es ehrlich gesagt auch als unfair, wenn wir dann nur in Richtung Sport gucken, weil gerade wo du das gesagt hast, denke ich manchmal, wir brauchen wirklich gesellschaftlich viel, viel mehr einen Fortschritt in dieser Richtung, dass wir wirklich diese Parallelstrukturen da aufbrechen, wo sie aufgebrochen werden können. Eben Stichwort Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt bringen, die im Rollstuhl unterwegs sind. Nicht? Das ist nach wie vor super, super schwer, weil es bleibt immer an einem kleben, egal in welchem Kontext man ist. Ja, aber du bist der Rollstuhlnutzer. Du kannst dich teilweise als Rollstuhlnutzer kannst du dich K.O. kompensieren. Also, weil du kommst noch immer noch nicht an diesen selben Stand. Und zum Beispiel finde ich, das ist meine persönliche Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie ihr da drauf blickt, aber wir sehen es ja halt auch in der Politik. Ne? Also der letzte lebende Rollstuhlnutzer war ja Herr Schäuble, der im Bundestag war. Ne? Und danach ist nicht mehr viel passiert.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ist davor viel passiert.
Glaube ich nicht, weil er ist ja letzten Endes auch nur durch einen Unfall da reingerutscht. Also im Prinzip ist es ja ein Unfall, dass er im Rollstuhl war und dann zufälligerweise noch im Bundestag dann halt auch war. Was mich sehr gefreut hat allerdings in diesem ganzen Kontext, habe ich jetzt die Tage, weiß nicht, habt ihr das auch gesehen, die erste Hörbeeinträchtigte Bundestagsabgeordnete, die eine Rede gehalten hat.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Oh, da war ich fasziniert. Da habe ich gedacht, wow, wenn das so weitergeht, sind wir auf dem richtigen Weg.
Ja, wenigstens, also da geht es schon mal in die richtige Richtung, das auf jeden Fall.
Ja, langsam,
Ja, langsam, ja.
langsam.
Na, jetzt, Herr Schäuble ist ja auch nicht mehr im Bundestag. Jetzt ist eine Hörbeeinträchtigte da. Mal gucken, ob es jetzt eine zweite Person dann schafft, gleichzeitig auch noch im Bundestag zu sitzen oder ob es jetzt wieder dauert, bis eine Person weg ist und dass dann danach erst wieder eine Person mit Beeinträchtigung in den Bundestag kommt, ne? Das wäre ja zu wünschen, dass mehrere Leute, die auch einfach, ne, kompetent sind, dass sie dann, egal ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht, dass sie dann im Bundestag sitzen. Na, das ist ja so
Ja,
ein bisschen das Ziel.
und warum sitzen Sie da eigentlich nicht? Ich frage mich immer wieder, warum.
Ja, ich glaube, da können wir jetzt noch 5 Stunden darüber philosophieren. Da kann man sich, denke ich, auch totreden drüber, aber das ist natürlich, ja.
Aber könnte sich ja jeder selbst fragen im
Ja,
Prinzip,
auf
nicht?
jeden Fall.
Also warum habe ich eigentlich keinen Kontakt mit Beeinträchtigungen? Wie ist mein eigener Kontakt?
Ja. Das, wenn ihr das aus dieser Folge mitnehmt, dann natürlich installiert sofort eine Rollstuhlabteilung in eurem Verein. Wie ist euer Umgang eigentlich mit Menschen mit Beeinträchtigung oder mit Rollstuhlfahrern?
Und vielleicht auch, wenn ich das noch ergänzen darf,
Natürlich.
sorry, wenn ich
Nee.
bin nur so fasziniert
Red,
hier
red, red.
von unserem Austausch. Aber ich glaube auch bei den Rollstuhlnutzern oder auch natürlich in entsprechenden Kombipaaren, also zu Fuß gehende und Rollstuhlnutzende zusammen, dass man auch groß denkt, dass man sich halt auch sagt, so, ja, warum denn nicht Leistungssport zum Beispiel, nicht? Also auch im Leistungssport brauchen wir natürlich dringend Nachwuchs, gerade wenn wir in irgendeiner Weise mal auf den Paralympics auftauchen wollen, brauchen wir natürlich dringend, dringend Nachwuchs. Gerade mit Blick jetzt auf Deutschland können wir da sicherlich junge, verrückte Leute brauchen, die einfach Bock haben, mal etwas auszuprobieren und sich dazu zu trauen und sich zu sagen, so, ja, warum denn nicht mal einen Europameistertitel oder einen Weltmeistertitel? Also gut, das sind natürlich große Ziele,
Ja,
aber
warum nicht?
ne,
No.
Es kann ja funktionieren. Ich sehe es ja mit Verlaub an mir, wie ich, wenn ich da, ich brauchte den richtigen Push, Leute, die an mich geglaubt haben, die mich ermutigt haben, und dann hat das mit den Medaillen dann entsprechend halt auch geklappt.
Ich bin mir gar nicht sicher, ist auf der GOC immer noch das Rollstuhlturnier in Stuttgart im August? Also das war auf jeden Fall bis vor letztes Jahr oder irgendwie so noch. Da war immer samstags, waren Rollstuhlturniere auch auf der GOC. Und das ist ja für
Ja.
uns Paare das wichtigste Turnier, was es überhaupt gibt. In Stuttgart immer eine Woche lang von Dienstag bis samstags. Und also wer mal ein Rollstuhlturnier sehen will, guckt mal auf die Seite, ob es das nächstes Jahr 25 wieder angeboten wird. Und wenn, ist es meistens samstags, und dann einfach mal dahin gehen. Da sind auch Kombipaare, das weiß ich. Da hat von uns auch ein Kombipaar noch dran teilgenommen vor ein paar Jahren. Deswegen, das ist auf jeden Fall da. Was sonst noch angeboten wird, das weiß ich jetzt leider aus dem Kopf nicht. Also ich weiß auch nicht, ob es letztes Jahr oder dieses Jahr angeboten wurde. Das kann
Also,
ich leider nicht sagen.
das weiß ich auch nicht, aber verfolgt habe ich es ein bisschen so die letzten Jahre, und ich glaube, da wäre es schön, wenn es regelrecht als gewertetes und gewichtetes Turnier, zusätzliches Angebot jetzt in diesem Fall in Deutschland auch mit etabliert werden würde. Ich glaube, es hatte immer so einen darstellenden Charakter, nicht?
Ja.
Wir zeigen das da einfach
Ja.
mal, und das ging jetzt nicht irgendwie in internationale Wertung oder ähnliches mit ein. Ich könnte mir vorstellen, aber dass das der GOC sehr, sehr gute zu Gesichte stände, wenn das da ganz selbstverständlich mit dabei wäre, weil da haben wir natürlich genau diese große Bühne, die ihr im Fußgängerbereich auch habt. Und ihr wisst es ja auch, im Fußgängerbereich ist ja auch Tanzsport ja auch immer noch ein
Ja,
Nischentanzsport, naja, also
ja.
ein Nischensport. Und wenn wir Rollstuhl nutzen, um mit Rollstuhl-Tanzsportler sind natürlich ein Nischensport im Nischensport.
Ja, genau. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn es, ich bin mir wie gesagt nicht sicher, ich weiß, vor Corona gab es es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieses Jahr jetzt im August angeboten wurde, da ich da nicht mehr da war. Aber ansonsten, wer nächstes Jahr im August da ist und sieht, dass da am Samstag wieder Rollstuhltanzen ist, dann einfach mal hingucken, denn da wird auf jeden Fall tolles Tanzen auch gezeigt von allen Teilnehmenden, und das immer unterstützen ist eine super Idee. Und wer weiß, vielleicht wird es dann auch mal in der großen Halle, ja, im großen Saal mal ein Finale oder so sein, denn das ist ja auch immer schön, da wollen ja alle mal tanzen in dem Beethoven-Saal bei der GOC, schön samstagsabends oder so, wo die
Was hast du
Top-Paare.
da schon?
Ja, natürlich, ich bin ja fast jedes Jahr auf der GOC, und die Finals und so zu sehen, das auf jeden Fall. Ja.
Das muss Gänsehaut sein.
Ja, das ist auf jeden Fall, wenn da vor allen Dingen die Paare dann auch abliefern und wenn es so ein bisschen spannend ist, wer da so, ne, gewinnen könnte, dann ist das auf jeden Fall, da gab es schon in den letzten 10 Jahren schon ziemlich knappe Entscheidungen, und das war dann wirklich, da hat die Halle dann wirklich gebebt. Da war schon, das war echt cool, ja.
Also das ist so richtig ein Krimi, dann quasi Tanzsport-Krimi, oder?
Ja, also das kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen. Wenn ihr auf die GOC geht, um samstags das Rollstuhlturnier zu gucken, dann guckt auf jeden Fall Freitag oder Samstag. Dann Freitag ist der Standard-Grand Slam das Finale und Samstag das Latein-Grand Slam-Finale. Die zwei Turniere dann auch noch mitnehmen, weil das sind schon echt coole Finals, die da getanzt werden. Die Paare sind auch ja, höchst austrainiert. Da ist wirklich, die sind Spitze der Welt, und da kommen auch die Besten hin, alle aus unserem Verband, die Besten, die wir haben, kommen dahin, um sich zu messen, weil alle wollen dieses Turnier mal gewinnen. Das ist so das wichtigste Turnier, was wir eben haben.
Und das gilt natürlich auch für Rollstuhlnutzende im Prinzip, gleich einfach
Ja,
diese Einladung,
auf
die du
jeden
jetzt so
Fall.
rausposaunst, auch aufzunehmen und zu
Auf
sagen:
jeden
Mensch,
Fall.
Rollstuhlnutzende, fahrt da mal hin, das ist Fußgänger-Tanzsport, aber es gibt Angebote in Deutschland, und in Deutschland gibt es nicht wenig Angebote im Bereich Rollstuhltanz.
Ja,
Da
genau.
gibt es durchaus einiges.
Also genau, wenn da, du guckt auch da, die auf der Website goc-stuttgart.de heißt es, die Website, da könnt ihr auf jeden Fall schon den Plan, welche Turniere, glaube ich, für nächstes Jahr ausgeschrieben sind, einsehen und dann direkt Zimmer buchen. Denn Stuttgart ist voll an dieser Woche. Da ist von Montag, von Dienstag bis Samstag oder bis Sonntag sogar fast kein Zimmer mehr zu haben. Also da früh immer dabei sein, wer sich das überlegt. Und das ist auch dieses Jahr, glaube ich, oder nächstes Jahr ist es, glaube ich, auch noch in den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Also da ist, vielleicht hat der eine oder andere da noch Urlaub. Da könnte man da mal hingehen.
Boah, schön sunny.
Ja. Ja, dann danke ich mich bei euch. Wir sind jetzt schon sehr lange dabei, aber das ist super. Ich habe ja auch schon letzte Folge nochmal gesagt, oder vorletzte Folge, dass ne, ich schon mehrere Nachrichten bekommen habe, wenn ich unter einer Stunde 30 einen Podcast mache, dass es viel zu kurz ist. Was soll das denn? Einmal alle 2 Wochen nur eine Folge veröffentlichen und dann nicht 90 Minuten. Das geht ja gar nicht. Aber wir sind fast da, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt, und dass wir so einen tollen Austausch auch miteinander hatten. Und ich denke, alle, die das jetzt gehört haben, werden auf jeden Fall ein bisschen informierter sein über Inklusion, den Unterschied zwischen Inklusion und Integration natürlich, und auch über das Rollstuhltanzen an sich. Und ja, ich hoffe, dass wir das ein bisschen mehr in das Tanzsportlicht gerückt haben, dass wir ein bisschen mehr den Scheinwerfer drauf gehalten haben, um dann zu schauen, dass ja der Tanzsport an sich einfach weiter wächst und wir alle miteinander einfach das machen können, was wir lieben, nämlich einfach tanzen.
Das wäre
Und
großartig, ja.
ja, das wäre sehr, sehr schön. Und ich hoffe, das hat heute einen Beitrag dazu geleistet. Und ich bedanke mich wirklich bei Erik und Selina, dass ihr da wart, für den tollen Austausch. Vielen Dank.
Danke dir, Lars. Vielen Dank.
Ja,
Ja, und
Dankeschön.
dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Die nächste Folge ist dann natürlich wieder in 2 Wochen. Dort wird dann Katja Schlenkermann-Pitz da sein. Die wird uns ein bisschen auch was von ihrer Arbeit erzählen und da werdet ihr dann auch ein bisschen dazu hören. Und bis dahin dann noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss.